Hallo, Esther hier vom Moviepilot-Podcast Streamgestöber. Kennt ihr das auch, wenn ihr erschöpft in den Feierabend geht und eigentlich nur euch aufs Sofa hauen wollt und was Gutes schauen und dann müsst ihr noch Netflix oder Amazon oder Disney Plus durchforsten und euch im großen Programm entscheiden, was ihr eigentlich schauen wollt, ob es sich lohnt und dann bleibt da doch wieder nur bei mittelmäßiger Unterhaltung hängen? Diese ermüdende Suche wollen wir mit einer Zusatzfolge vielleicht ein bisschen bekämpfen, die wir hier im Streamgestöber uns ausgedacht haben, indem wir euch immer freitags kurz und knapp einen Film oder eine Serie empfehlen, die sich wirklich lohnen, den Feierabend-Tipp oder einfach auch neue Serien auschecken und euch sagen, sind die was für euch? Und den Anfang machen wir mit einer frisch am 6. Februar gestarteten Serie namens Apple Cider Vinegar. Und wer uns schon länger hört, den wird wahrscheinlich nicht überraschen, wer alle 6 Folgen dieser am Donnerstag gestarteten Serie schon am Freitag euch zu Gemüte führen kann. Mir gegenüber sitzt nämlich Max Wieseler. Hallo Max, Serienexperte Max.
Hallo, ja, ich habe die 6 Folgen schon gesehen.
Du hast sie gebinged, nehme ich mal an, so wie sich das anhört bei dir.
Ja, natürlich, die habe ich am Wochenende schon vorher bingen können. Und ich finde es ja schön, dass wir unser Checkformat mal wieder reaktivieren und euch noch ein bisschen mehr Serientipps und Empfehlungen, auch Filmempfehlungen dabei präsentieren. Und wir haben tatsächlich lang und hart überlegt, womit wir anfangen, weil diese Woche natürlich gleich 2 Serien bei Netflix gestartet sind, die spannend sind. Aber wir haben uns gegen manipulative Roboter entschieden und für manipulative Influencer.
Aber manipuliert werdet ihr garantiert dieses Wochenende, also immerhin. Apple Cider Vinegar, Max, ist das eine Serie, was man bei der Alkoholherstellung alles falsch machen kann oder worum geht's da?
Nein, es geht nicht um Apfelessig. Du kannst gerne am Ende nochmal die Frage stellen, woher der Titel kommt, damit ich dann Kontext geben kann. Aber nein, es ist eine True Crime Serie über einen wahren Fall, eine Miniserie. Und das Ganze basiert auf einer wahren Lügengeschichte. Da kann ich drüber einsteigen und was zu erzählen. Das ist nämlich eine wirklich wilde Story. Ich weiß nicht, ob du die App The Whole Pantry kennst.
Nein.
Die gibt's auch schon seit vielen Jahren nicht mehr. Die gab es mal.
Pantry wie die Speisekammer?
Genau. Die sollte tatsächlich vorinstalliert werden, auch auf der Apple Watch, als die erschienen ist, erstmal 2015. Wurde sie dann aber nicht, aus Gründen, worauf wir gleich noch kommen. Und hinter dieser App, das ist eine App für, im Prinzip wie die Kochbuch-App, also für Rezepte, ich glaube hauptsächlich vegane Rezepte waren das, die aber die Gerichte sahen natürlich alle ganz toll Instagrammable aus und sehr lecker. Und die Gründerin dahinter ist die Australierin und Wellness-Influencerin gewesen, Belle Gibson hieß die. Und 2015 wurde aber bekannt, dass sie Geld veruntreut hat, das eigentlich als Spenden eingesammelt wurde. Unter anderem auch für die Operation eines krebskranken Kindes. Und das hat das Geld aber nie bekommen. Und das ist aber nicht alles, weil unter anderem hat sie nicht nur dieses Geld unterschlagen, sondern ihr gesamtes Imperium basierte auf Lügen. Beziehungsweise einer großen Lüge. Also sie hat sehr viel auf Mitleid gesetzt, diese Belle Gibson, und behauptete, dass sie bei ihr 2009 ein Hirntumor diagnostiziert wurde und die Ärzte ihr nur noch 6 Wochen bis 4 Monate maximal zu leben gegeben haben und ihre Heilmethoden dafür waren nicht die klassische Medizin, sondern ein gesunder Lebensstil, gesundes Essen und Alternativmedizin. Und ihre Story wurde immer wilder. Also im Verlauf so ihres Aufstiegs behauptete sie dann auch noch, Krebs zu haben in Blut, Milz, Uterus, Leber und Nieren. Sie hätte mehrere Herz-OPs gehabt und sogar einen Schlaganfall. Und eigentlich ist darüber nicht zu lachen, weil das ist eine sehr ernste Angelegenheit. Aber in diesem Fall kann man einfach nichts anderes als zu lachen, weil es ist alles erstunken und erlogen gewesen. Genauso wie ihr Alter übrigens, darüber hat sie auch noch gelogen. Also eigentlich ist nichts an dieser Person echt gewesen.
Ist ihr Name echt? Weil Belle Gibson klingt irgendwie wie Mel Gibson, nur mit einem vorne ausgetauschten Buchstaben.
Das ist auch so eine Sache. Also sie behauptet auch, dass ihre Mutter 5-mal ihren Namen geändert hat. Von daher weiß man auch nicht, wie das jetzt da wirklich Sache ist bei ihr.
Okay, okay. Und dann nehme ich mal an, wird sich die Serie auch einfach diese Geschichte von vorne vorknöpfen und sagen, so war das, so ist diese Person zu Ruhm und Ehren gekommen, bevor sie ihren hohen Fall hatte? Oder wie ist die aufgebaut, die Serie?
Nicht ganz tatsächlich. Oh. Also die Serie spielt in diesem Zeitrahmen 2009 bis 2015. Aufstieg und Fall natürlich von Bell Gibson. Aber das Ganze wird schon nonlinear erzählt mit mehreren Zeitebenen und verschiedenen Geschichten anderer Charaktere. Und das ist so ein großes Puzzle, was sich dann langsam zusammensetzt. Und natürlich im Zentrum steht da einmal natürlich Bell Gibson. Aber es geht nicht nur um Bell Gibson, es geht unter anderem, die wird gespielt, das kann ich ja noch verraten, bevor wir es vergessen, Caitlin Dever spielt sie.
Wow, also das ist ja mein größtes Verkaufsargument hier gerade, was du rausholst, Max, weil ich liebe Caitlin Dever seit Booksmart und seit Unbelievable, der tollen Netflix-Serie. Also ja, okay, jetzt wieder eine Hauptrolle, sehr schön.
Genau, und die zweite große Hauptrolle ist, spielt Alicia Dabney Carey, die kennen viele vielleicht aus Fear the Walking Dead, wo sie auch Alicia gespielt hat. Sie heißt Alicia und hat Alicia gespielt. Und sie spielt eine Influencerin, im Prinzip die zweite Hauptfigur der Serie, die heißt Miller Blake. Miller Blake gab es in echt nicht. Ihre Geschichte ist eher angelehnt an die Geschichte der Influencerin Jessica Ainscough. Da haben sie den Namen und ihre Geschichte ein bisschen abgeändert. Und die hat aber wirklich Krebs und war eine Inspiration und später Konkurrentin für Bell. Und für mich ist die Figur auf jeden Fall das Highlight der Serie. Und weil die wirklich, wirklich stark gespielt ist. Und diese Miller, die hat am Anfang, entdeckt sie Krebsgeschwüre auf ihrem Arm. Dann bekommt sie aggressive Chemotherapie, die aber nichts hilft. Und eigentlich soll ihr der ganze Arm amputiert werden. Und du spürst richtig so die Wut und Verzweiflung in dieser Figur. Und dann setzt sie aber all ihre Hoffnung auf Selbstheilung, einen gesunden Lebensstil und sehr kontroverse Alternativmedizin mit Säften und Kaffeeeinläufen. Ja, googelt das mal.
Okay. Ja, klingt aufregend. Ist dann also so eine Konkurrenzgeschichte auch von, die eine ist wirklich krank und die andere tut nur so, oder kommen dann noch mehr wichtige Figuren dazu?
Da kommen noch mal ein paar mehr dazu. Also sie ist natürlich so die Inspiration am Anfang für Bell und Bell sieht in ihr so eine Art Konkurrentin. Ich glaube, die Miller sieht sich nicht als Konkurrentin, weil sie eher um ihr Leben kämpft. Also sie ist halt auch so, auch aus diesem Milieu, so eine inspirierende Wellness-Bloggerin und Influencerin. Aber halt auch im Gegensatz zu der Lügnerin eine sehr, sehr tragische Figur, weil sie halt blind vertrauend diese Heilmethoden promotet und auch ihre Familie damit reinzieht. Und das wird dann im Verlauf leider auch immer deprimierender und niederschmetternder. Und noch eine dritte große Figur ist Chanel heißt die. Die gab es wirklich. Die wird gespielt von Aisha Dee. Die hatte eine Hauptrolle in The Bold Type. Genau, das ist die Kindheitsfreundin von Miller, die sich dann später mit Bell angefreundet hat, für die gearbeitet hat und schließlich dann diejenige ist, die auch den Einsturz des Lügenimperiums in die Gänge bringt. Das ist ganz witzig, so am Ende der ersten Folge durchbricht die auch die vierte Wand und sagt, also eigentlich bin ich die Heldin dieser Geschichte.
Okay, das klingt spannend.
Es gibt noch zwei Stars, die ich noch erwähnen möchte. Einmal wäre das Ashley Zuckerman. Der hat unter anderem in Succession und Fear Street mitgespielt und in der Dan Brown-Serie The Lost Symbol.
Hat er da die Hauptfigur gespielt?
Ja, ja.
Ah, ja. Dann weiß, habe ich jemanden vor Augen. Okay, ja, ja.
Genau, und er spielt Clive, den Partner von Bell, und das ist auch eine sehr tragische Figur. Ist ein Webentwickler, der sich in Bell verliebt und quasi zum Ziehvater ihres Sohnes wird. Und daraus entwickelt sich dann im Laufe der Zeit ein sehr, sehr trauriges Dilemma, weil er entdeckt schon, dass sie alles belügt, ihr ganzes Umfeld, aber er kann sie nicht verlassen, weil er dadurch dann seinen Sohn verlieren würde, weil er ist im Prinzip der Vater für dieses Kind, aber er hat halt keine Rechte und könnte jetzt auch nicht das Sorgerecht für sich beanspruchen. Das ist auch eine sehr traurige Figur. Und dann gibt es noch Lucy, die wird gespielt von Tilda Comden Hervey. Die kannte ich noch gar nicht, auch eine australische Schauspielerin, und das ist eine Krebspatientin und Fan von Bell Gibson, die alles glaubt, was Bell ihr erzählt und sich daraufhin selbst von klassischer Behandlung und Medizin abwendet und alternative Heilmethoden ausprobiert, und sie steht so stellvertretend ein, das ist eine fiktive Figur für all die Menschen, die Bell mit ihren Lügen in Gefahr gebracht hat.
Okay, ja, klingt nach einer krassen Story, gerade wenn man so denkt, es ist ja nicht nur jemand, der da Profit macht, weil viele Leute zuschauen, sondern der den Leuten auch schadet, wenn sie halt daran glauben, an diese Lügen, und sich dann ihre eigene Gesundheit in Gefahr bringen. Puh, klingt erstmal nach schwerer Kost. Und hast du die Serie natürlich schon gesehen, und wir sind im Vorteil, dass wir bei unserer Serienforscher immer vorausschauen, aber jetzt auch richtig sagen können, okay, wir haben es geguckt, wie ist es denn nun wirklich, Max? Lohnt sich das?
Ja. Ich kann natürlich noch ein bisschen mehr ausführen. Also einerseits ist es so ein spannender Blick auf so auch diese frühen Jahre von Instagram und diese Influencer-Ära und das Aufkommen von so Fake-Wellness-Gurus, die einem irgendwas versprechen und auch so ein gewisses Aufkommen von dieser Anti-Wissenschaftshaltung, die auch in den letzten Jahren in sozialen Medien immer stärker war, vor allem während der Pandemie. Aber erstmal so die Inszenierung der Serie ist, die ist sehr, sehr poppig, sehr, sehr wild. Die Serie ist sehr temporeich. Das spielt sehr viel so mit Einblendungen. Also Herzchen und Likes fliegen dann animiert aus Bildschirm raus, wenn dann Belle einen Post absetzt und dann ihr ganzer Bestätigungsdrang wie so eine Sucht dann befüllt wird mit Herzchen. Es gibt Charaktere, hatte ich schon erwähnt, die vierte Wand durchbrechen. Direkt zu Beginn gibt's eine sehr, sehr wilde Montage, die uns halt einmal ganz kurz und knapp so diese Figur Belle Gibson näher bringt mit Britney Spears Toxic im Hintergrund und dann plötzlich tanzen alle Hauptcharaktere in goldenen Paillettenkleidern noch. Also, sehr, sehr bunt. Und was ich auch sehr interessant finde, bestimmte Szenen und Momente vom Anfang der Serie werden dann später auch immer wieder neu aufgegriffen und mit dem bis dahin neuen Kontext dann aufgeladen und nochmal so aus so einer anderen Perspektive betrachtet man die dann, weil man jetzt die ganze Hintergrundgeschichte dahinter kennt. Und das Ganze natürlich auch ein bisschen sprunghaft, so in Zeitebenen und Charakteren. Also man muss ein bisschen mit aufpassen.
Okay, okay. Vom Stil her, den du gerade beschrieben hast, erinnert mich das jetzt ein bisschen an How to Sell Drugs Online Fast bei Netflix ja auch zu haben. Also so ein bisschen flippig in der Inszenierung.
Stimmt, stimmt. Ja,
ja, tatsächlich. Ja. Gibt's noch was anderes, womit du es vergleichen könntest? Wenn Leute jetzt sagen, hört sich interessant an, was ist denn so ähnlich? Vielleicht von der Story her oder von den Charakteren inszeniert. Ich würde jetzt noch sagen, mir fällt vielleicht noch sowas wie Inventing Anna ein. Ist ja auch so eine Betrugsgeschichte.
Ja, also diese ganzen Betrugs-True-Crime-Serien, also sowas wie Inventing Anna, The Dropout zum Beispiel auch mit
Amanda Seyfried.
Genau, ja. Genau. Oder die Netflix-Doku Bad Vegan auch in gewisser Weise. Aber vor allem halt kann man es wirklich mit Inventing Anna vergleichen. Also die Figur von Belle Gibson ist genauso ätzend wie Anna Delvey beziehungsweise Sorkin. Und wofür sie einsteht, ist aber weitaus gefährlicher, weil sie wirklich Menschenleben gefährdet. Und die Serie wirkt so ein bisschen wie so eine Konsequenz auf die ganzen Kontroversen und Kritikpunkte rund um Inventing Anna. Zum Beispiel Anna Sorkin hat von Netflix ja über $300.000, glaube ich, bekommen für die Rechte an ihrer Geschichte. Das war ja auch sehr, sehr kontrovers. Und in Apple Cider Vinegar beginnt jede Folge auch mit so einem Disclaimer, dass Belle Gibson keinen Cent bekommen hat für diese Serie. Da spielt die Serie übrigens auch sehr, sehr kreativ mit diesen True-Crime-Disclaimern. Das kennt man immer vorher. Diese Geschichte basiert auf einer wahren Geschichte, bla, bla, bla. Charaktere wurden verfremdet. Das hier wird dann aber von Charakteren wiedergegeben, die dann die vierte Wand durchbrechen und sich ans Publikum wenden.
Ah.
Und das Clevere dabei ist halt, dass sich diese Disclaimer mit jeder Folge immer ein bisschen verändern. Also einmal als bissiger Kommentar, ob es in Zeiten verzerrter Wahrheiten überhaupt noch jemanden interessiert, was wahr und was falsch ist. Oder wenn Belle sich dann völlig verblendet, mantraartig einredet, das ist eine wahre Geschichte, das ist eine wahre Geschichte, das ist alles wahr. Und das zieht sich bis zum Schluss der Serie durch. Das ist sehr, sehr cool gemacht. Obwohl man natürlich sagen muss, es ist natürlich auch eine sehr schwere Thematik. Also einerseits ist sie sehr unterhaltsam, aber im Verlauf der 6 Folgen wird sie dann halt auch zunehmend aufwühlender und deprimierender, die Serie. Und da finde ich das eigentlich gut, dass sie sich auch nicht nur auf Belles Blickwinkel konzentriert, weil ganz im Ernst, wer möchte jetzt einfach nur 6 Stunden lang so eine ätzende Person beim Lügen zugucken?
Ja,
das ist dann irgendwann, glaube ich, ein bisschen ermüdend. Und hier hast du dann halt so einen emotionalen Gegenpol mit echten, in Anführungszeichen, Menschen mit echten Emotionen, wofür du wirklich Mitgefühl empfindest. Und was sie halt auch, finde ich, besser macht als viele True-Crime-Serien, es wird ja viel auch immer kritisiert bei True-Crime, dass in gewisser Weise Taten glorifiziert werden oder Sympathien erschaffen werden, halt auch für Menschen, die Schreckliches getan haben. Durch, sei es tragische Vorgeschichten, die dann so ein bisschen Verständnis vielleicht auch aufbauen, dass man merkt, ach, das war ja gar nicht so schlimm. Oder das macht die Serie aber nicht. Das ist nicht der Fall. Also es gibt keine Sekunde, in der die nicht ätzend ist, diese Person. Selbst in Momenten, in denen sich Empathie für sie aufbauen könnten, ändert die Serie halt immer wieder daran, was für eine schreckliche Person sie ist. Also sie ist wirklich eine Narzisstin vor dem Herrn mit soziopathischen Tendenzen. Sie hat so bestimmte Mechanismen, wie sie Menschen einlullt, wie sie Mitgefühl und Aufmerksamkeit erzwingt, wie sie mit Situationen umgeht, in denen mal was nicht nach ihrer Nase langläuft. Oder wenn sie merkt, dass jemand sich nicht mehr von ihr manipulieren lässt, dann wird sie plötzlich auch giftig und bösartig. Und meistens ist das Mittel ihrer Wahl einfach, es wird in der Serie, glaube ich, auch einmal so benannt, White Girl Tears. Also Tränenausbrüche auf Knopfdruck. Dann fängt sie einfach an zu weinen. Oh, mir geht's doch so schlecht und mein Hirntumor. Genau, aber wenn man ihre Methoden einmal durchschaut hat und merkt, dass sie immer wieder die gleiche Masche durchzieht, um Menschen für sich zu gewinnen, da entwickelt sich wirklich eine Wut beim Zusehen. Also ich hätte gerne irgendwas auf meinen Fernseher geschmissen, jedes Mal, wenn sie aufgetreten ist. Und das spricht für Caitlin Dever. Also Caitlin Dever, muss man sagen, wirklich toll gespielt. Sie hat auch einen australischen Dialekt, der auch ganz fantastisch ist. Aber halt wirklich ausdrucksstark, wie die manipuliert und lügt. Und
es klingt so, als würde sie schon mal üben für The Last of Us, weil ihre Rolle, da hat man ja auch schon so ein bisschen Angst, dass sie da sehr verhasst sein wird. Aber gut.
Man kann sie dafür lieben, dass man sie hasst. In dem Fall. Also ganz toll. Es gibt auch einige Fremdscham-Momente mit Isabel und das ganz toll gespielt von Caitlin Dever, zum Beispiel eine Veranstaltung, wo sie merkt, dass ihre Rede keinen Anklang findet und dann beginnt sie einfach mal Katy Perrys Roar zu singen und das ist so ein schlimmer Cringe-Moment. Also, und die zieht das halt auch komplett durch, den Song. Oh. man windet sich.
Okay, Max, also mein Interesse hast du definitiv schon geweckt. Ich werde da auf jeden Fall reinschauen. Du hast gesagt 6 Stunden, also nehme ich mal an, es sind 6 Folgen bei Netflix?
Genau, 6 Folgen, die gehen immer ein bisschen über eine Stunde.
Okay. Und es ist eine Miniserie, habe ich gelesen.
Genau, es ist eine Miniserie. Die Geschichte ist abgeschlossen, inwiefern sie halt abgeschlossen sein kann. Man kann natürlich danach einfach googeln, wie es weitergeht. Ja, auf jeden Fall. Man muss sich aber darauf einstellen, dass sie halt auch wirklich erschütternd ist, teilweise die Serie, und an die Nieren gehen kann.
Okay, mache ich. Also nicht nur lachen, sondern auch ein bisschen Bauchschmerzen vielleicht dabei haben.
Wütend sein und Bauchschmerzen.
Oh. Na gut. Ja, danke Max für diesen Tipp. Das ist ja schön. Dann weiß ich, was ich jetzt am Freitag und am Wochenende gucken kann. Ein schöner, fein Feierabendprogramm hast du uns mitgebracht.
Bevor wir es sonst vergessen.
Ja.
Vielleicht wolltest du nochmal die Frage stellen, woher denn der Titel jetzt kommt.
Danke Max, dass du mich daran erinnerst. Ja, bitte. Kannst du den Titel jetzt nachträglich noch erklären?
Ja, ich wollte nicht die Bell Gibson machen und falsche Versprechungen machen, die wir nicht einhalten.
Sehr gut.
Genau, also Apfelessig ist der Titel und das Ganze wird in der Serie auch erklärt. Das ist eine Story, wo Bell behauptet, dass sie eine Ringelflechte, die sie hatte im Gesicht, mit Apfelessig bekämpfen wollte und dann diesen Apfelessig getrunken hat. Und dabei plötzlich hat sie einen Bandwurm hervorgewirkt und das machte alles überhaupt gar keinen Sinn, diese Story. Also wenn man Ringelflechte hat, hat man keinen Bandwurm und weil Ringworm und Bandworm, dachte sie, wahrscheinlich ist das Gleiche.
Okay. Aufregend, aber steht wahrscheinlich auch perfekt für die Serie ein, diese Story.
Also steht für diese so Humbug-Medizin eigentlich.
Ja, dann danke Max, dass du das vorher schon mal für uns ausgecheckt hast. Und ich wünsche euch da draußen ein schönes Wochenende. Vielleicht mit Apple Cider Vinegar bei Netflix mit allen 6 Folgen. Und wir sagen ein schönes Wochenende und streamt was Schönes.